Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe sprechen wir detailliert über den Miami E-Prix der Formel E Weltmeisterschaft. Die Hintergründe zum chaotischen Rennergebnis von Homestead Miami Speedway und die Wiederauferstehung der Teams von Hero und Lola sowie vieles mehr gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, es war Race Week. Jetzt gibt's die Analyse hier im E-Pod und mit dabei, der das ganze Rennwochenende natürlich wieder geschaut hat, analysiert hat, ist Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Gab's was Persönliches, bevor wir auf Sportliche einfangen, was dir beim Miami E-Prix zumindest positiv oder auch negativ aufgefallen ist? Einfach mal so drumherum zu sprechen.
War natürlich wieder mal Formel E wie so oft. Viel Chaos, aber ich glaube, wir haben es geschafft, den Durchblick zu behalten bei eFormel.de. Ich bin ja zusätzlich zu meiner Tätigkeit da ja auch bei Servus TV im Hintergrund zuständig und berate da so ein bisschen die Kollegen Daniel Goggi und Daniel Abt. Und auch das, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Vieles passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich denke, das wird auch einen großen Block im Podcast heute einnehmen. Aber unser Job ist es halt, das Ganze für euch Fans transparent zu machen. Und ich hoffe, das ist uns soweit ganz gut gelungen.
Deshalb da auch nochmal natürlich auf eFormel.de vorbeischauen, da auch nochmal natürlich Grüße an Servus TV, wieder einen guten Job gemacht an diesem Wochenende. Da hat jeder also den Überblick verloren, also da wusste jeder, egal ob du vor dem Bildschirm beratend im Hintergrund oder selbst die Kommentatoren oder teilweise wahrscheinlich auch die Teams nicht, wie es weiterging. Deshalb werden wir das Ganze auch besprechen und ich würde mal sagen, bevor wir auf das große Chaos eingehen, besprechen wir mal das, was vorher auch sportlich auf der Rennstrecke passiert ist. Das Ganze nämlich im Miami E-Prix im Rückspiegel.
Schon im Qualifying zeigt sich, dass es in Miami äußerst knapp zugehen wird. Fahrer von 8 verschiedenen Teams ziehen in die Duellphase ein. Lediglich DS Penske, Jaguar und McLaren sind nicht dabei.
Die Pole Position geht an Norman Nato, der im Finale Jack Dennis schlägt. Dahinter starten Antonio Felix da Costa und Robin Freitz.
Dass die Startposition im Rennen jedoch überhaupt keine Rolle spielt, sieht man bereits nach wenigen Metern. Die Fahrer sparen extrem viel Energie, es gibt unzählige Überholmanöver.
Am sparsamsten in der ersten Rennhälfte sind Felix da Costa, Roland und TikTok unterwegs. Der Porsche-Fahrer liegt konstant auf einem der ersten 4 Plätze, während die anderen beiden am Ende des Feldes fahren.
Die beiden Porsche liegen vorne und ziehen das Tempo an, als Nick de Vries ausrollt. Das Safety Car kommt raus, obwohl der Niederländer kurz darauf weiterfahren kann.
Nach der Rennfreigabe werden die Ellenbogen ausgefahren. Im Mittelfeld wurden Buemi, Günther und Hughes nebeneinander durch die Schikane.
3 Autos nebeneinander passt aber nicht. Hughes fliegt in die Mauer, Günther wird anschließend von Evans auf den Maserati geschoben. Da die Strecke blockiert ist, gibt es zunächst ein weiteres Safety Car und anschließend sogar einen Rennabbruch.
Antonio Felix da Costa und Edo Mortara haben keinen Attack-Mode mehr übrig. Wehrlein, Pietrassi und Müller haben noch 4 Minuten. Die Nissan- und McLaren-Piloten plus Robin Freitz noch 6.
Unmittelbar nach dem Start aktivieren alle Fahrer ihren Attack-Mode. Felix da Costa und Mortara werden erwartungsgemäß durchgereicht.
Auf den letzten Metern überholt Norman Nato noch Pascal Wehrlein. Robin Freitz fährt als Dritter über die Ziellinie vor Oliver Rowland und Sam Bird.
Der große Haken, alle Fahrer, die beim Zieleinlauf noch Attack-Mode übrig hatten, bekommen 10 Strafsekunden aufgebrummt. Pascal Wehrlein gewinnt also sensationell vor Lucas Digrassi und Antonio Felix da Costa, Nico Müller und Edo Mortara auf Platz 5.
In der Gesamtwertung behält Roland trotz Platz 10 die Führung vor Felix da Costa. Pascal Wehrlein ist jetzt Dritter.
Bei den Teams springt Porsche an die Spitze vor Nissan und McLaren.
In der Herstellerwertung bleibt Nissan jedoch vor Porsche und Stellantis. Ja, Ja, und das war das große Thema an diesem Wochenende. Attack Mode Chaos. Norman Nato verliert den Sieg. Das hat man auch tatsächlich mitbekommen, selbst wenn man nicht aktiv irgendwie das Rennen geschaut hat, dass es da sehr, sehr viel Chaos gab. Einer, der das Rennen als erster die Ziellinie überquert hat, verliert dann im Nachhinein seinen sicher geglaubten Sieg und wird nur noch Sechster. Tobi, was ist so wirklich passiert und kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen nach dem ganzen Attack Mode Chaos? Da war man ja wirklich zeitweise ein wenig verwirrt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss noch einen Schritt zurückgehen, um das Thema betrachten zu können. Kommen wir leider nicht drum rum, auch ein anderes Thema zu besprechen, nämlich der Massencrash, der für den Rennabbruch sorgt. Die Ausgangssituation, alle Fahrer hatten noch genau eine Attack-Mode-Aktivierung über. Antonio Felix da Costa, Eduardo Mortara und mehrere Fahrer im Mittelfeld haben dann ihren letzten Attack-Mode aktiviert. Günther und Buemi lagen hinter Jake Hughes, beide mit Attack-Mode, Hughes ohne, und wollten ihn gleichzeitig in der Anfahrt zur Schikane überholen. Sebastian Buemi auf der Innenseite, Max Günther in der Mitte und außen Jake Hughes. Und wie schon in Sao Paulo, wenn man zu dritt nebeneinander in die Schikane reinfährt, dann kracht es. In dem Fall, Jake Hughes landete in der Mauer. Mitch Evans, der hinter dem kämpfenden Trio fuhr, fuhr auf Max Günther auf und schob diesen noch auf den gestrandeten Maserati drauf. Die Strecke war komplett blockiert. Es kam kurz das Safety Car raus, aber die Rennleitung hat dann auch direkt die rote Flagge geschwenkt, weil das nicht abzusehen war, dass das innerhalb von kurzer Zeit wieder bereinigt werden kann. Das war die Ausgangslage, aber durch diese Safety Car Phase und den Rennabbruch konnten die anderen Fahrer ihren zweiten Attack Mode nicht aktivieren. Nach dem Rennabbruch wurde vor dem stehenden Start, der dann gefolgt ist, noch eine weitere Runde hinter dem Safety Car gefahren, aus der Boxengasse raus, einmal um den ganzen Kurs und dann hinein in die Startaufstellung. Und damit waren nur noch 4 Runden übrig. Die Rundenzeiten in Homestead lagen bei rund 1 Minute 30. Und das geht sich nicht aus, wenn man noch 6 Minuten Attack Mode übrig hat. Denn man muss ja auch erstmal bis zur Kurve 4 fahren, um den Attack Mode zu aktivieren. Das dauert knapp 30 Sekunden. Und dann bleiben halt nur noch 5,5 Minuten Rennzeit übrig. Die Fahrer, die in Kurve 4 noch ihre 6 Minuten Attack Mode aktivieren mussten, hatten noch etwa 30 Sekunden Rennzeit zu wenig übrig. Das heißt, die kamen mit Attack Mode ins Ziel und das ist laut Reglement verboten. Erwartungsgemäß schoben die Fahrer sich natürlich weiter nach vorne, nutzten die Zusatzleistung, die sie durch den Attack Mode haben, um sich am Ende bis an die Spitze zu setzen, in dem Fall Norman Nato. Pascal Wehrlein hat sich noch ein bisschen verteidigt, aber Norman Nato hatte beim Sprint bis zur Ziellinie natürlich durch die Mehrlastung und den Allradantrieb einen Vorteil. Wehrlein konnte sich dagegen nicht mehr verteidigen und Nato fuhr als erster über die Ziellinie. Aber auch bei Nissan wusste man schon, was kommt. Norman Nato, keine Anzeichen von Freude, auch in der Nissan-Box nicht. Man kannte die Regeln und wusste, dass man eine Strafe bekommen wird. Besonders bitter für Norman Nato, dass ihm der große Befreiungsschlag mit Pole Position und vermeintlichem Sieg gelingt. Er diesen dann aber aufgrund eines Regelverstoßes wieder verliert, für den er selber doch gar nichts kann. Oder Luca, wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich meine, egal was er da in der Situation gemacht hätte, er hätte diese Strafe bekommen. Also von daher ist das extrem, extrem bitter. Also wenn du ein Rennen sicher geglaubt gewinnst, aber du eigentlich ja dann weißt, aufgrund der Regel stehe ich nicht ganz oben, weil ich ja da diese Strafe bekomme, ist das extrem schade. Finde ich deshalb komisch, dass man das nicht wirklich bedenkt, dass man vielleicht ein Rennen nicht dann so startet, dass man zumindest die Chance hat. Weil, um ehrlich zu sein, ist es für die anderen schon einen deutlichen Vorteil, zu sagen, man macht eben diese Attack-Mode-Phasen früh, damit man sich vor Safety-Car-Phasen oder vor roten Flaggen schützen kann, aber das sollte ja nicht der Sinn davon sein. Deshalb verstehe ich nicht, warum man nicht einfach Rennen so zumindest ansetzt in der Länge, weil, um ehrlich zu sein, 30 Sekunden macht jetzt nicht das aus, damit das irgendwie nicht reicht von der Batterie her oder sonstiges. Deswegen verstehe ich das nicht, dass man das nicht irgendwie schafft. Also das wäre in dem Sinne möglich gewesen, dass halt für jeder die Chancengleichheit gemacht wäre, da das Rennen zu gewinnen. Deswegen finde ich da die Regeln ein bisschen komisch weiterhin. Das war, meine ich ja, in Sao Paulo nicht anders, ne? Also von daher ist das ein bisschen komisch, dass man da nicht einlenkt, weil keiner der Fahrer kann was dafür und die Formel E steht da in meiner Sicht ein bisschen schlechter. Wie siehst du das, Tobi?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Man muss natürlich sagen, Antonio Felix da Costa zum Beispiel hatte auch Pech. Er hatte einen Attack-Mode aktiviert und dann kam der Rennabbruch. Das heißt, er konnte mehr als 3,5 Minuten seines Attack-Modes auch gar nicht nutzen. Die liefen einfach ab, während er dann nachher in der Box stand und darauf gewartet hat, dass das Rennen nach der Rennunterbrechung weitergeht. Auf der anderen Seite, die Gefahr für ein Safety Car besteht natürlich immer. Und wenn man wirklich bis zur allerletzten Gelegenheit warten will, um den Attack Mode zu aktivieren, finde ich, darf man sich dann aber auch nicht groß beschweren, wenn man dann tatsächlich mal Pech hat und ein Safety Car kommt. Und man dann so ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt. Es sind, ich glaube, 5 Fahrer, die betroffen gewesen sind. Die anderen 17 Fahrer haben es hinbekommen, das Ganze so zu timen, dass sie keinen Regelverstoß begangen haben am Ende. Von daher, wenn man diese aggressive Strategie wählt und sich 6 Minuten Attack Mode für die letzten 6 Minuten des Rennens aufhebt, dann geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Das mag sich manchmal auszahlen, allerdings so wie in Miami auch manchmal nicht. Und ich glaube, da muss man dann einfach die Kröte schlucken und sich sagen, hätten wir mal besser die Strategie anders gewählt, als das Regelwerk an der Stelle zu verteufeln. Was ich als anderen Ansatz vielleicht verstehen könnte, wäre, dass im Falle eines Rennabbruchs die Zeit nicht weiterläuft, was den Attack-Mode angeht.
Ja.
Dass in so einem Fall Antonio Felix da Costa beispielsweise seine 3 Minuten Attack-Mode behalten hätte. Das wäre dann natürlich ein bisschen unfair im Vergleich zu einem Safety-Car. Denn beim Safety-Car geht das Rennen ja weiter und dann läuft die Uhr natürlich auch weiter. Von daher, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich eine Lösung hinbekommt, die für alle fair ist. Ich glaube, man muss da einen Tod sterben, dass es tatsächlich unter gewissen Umständen vorkommen kann, dass ein Fahrer mal wirklich Pech hat und dann einfach benachteiligt wird, weil die äußeren Umstände das an der Stelle halt leider so verursachen, sage ich mal.
Dann kommen wir mal eher zum Sportlichen, nämlich das Doppelpodium für Porsche kommt sicherlich einigen Porsche-Fans zugute. Sind natürlich große Nutznießer gewesen von der Situation rund auch um Norman Nato. Mit beiden Werksautos steht man nach diesem Wochenende auf dem Podium. Das ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen, man holt richtig große Punkte auf. Wehrlein mit dem ersten Saisonsieg, da Costa nimmt als Dritter immer noch 15 wichtige Punkte mit und man verkürzt aus beider Sicht damit den Abstand Richtung ganz weit vorne, Tobi.
Beide Fahrer sind deutlich näher an Oliver Rowland rangerückt, der nach wie vor die Führung in der Fahrerwertung innehat. Wo die Führung gewechselt ist, ist die Teamwertung. Da liegt Porsche jetzt vorne. Insgesamt 41 Punkte hat man in Miami geholt. Zusätzlich zu Platz 1 und Platz 3 gab es für Pascal Wehrlein ja noch den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade Antonio Felix da Costa ist nach dem Rennen sehr enttäuscht gewesen. Er hatte sich viel, viel mehr ausgerechnet, weil er im Rennen richtig, richtig gut gefahren ist. Das muss man so sagen. Extrem effizient, absolut sauber und hat sich dann den Attack-Mode geholt, lag in Führung, war auf dem Weg, eine Lücke zum restlichen Feld aufzubauen. Und ihm hätte, glaube ich, keiner wirklich folgen können, bis dann Safety Car und Rennabbruch kamen. Ich bin einfach nur wütend, hat er nach dem Rennen im Interview gesagt. Kann ich absolut verstehen. Knapp 4% mehr Energie hatte er als Pascal Wehrlein, die er aber nach den beiden Safety Car Phasen und dem Neustart nicht mehr nutzen konnte. Denn die letzten 4 Runden, die noch übrig waren, die wurden tatsächlich mit Vollstrom gefahren. Und er hatte halt keinen Attack Mode mehr übrig und wurde daher einfach nur durchgereicht. Hatte natürlich auch Glück im Unglück durch die Strafe. Für andere Fahrer wurde er dennoch Dritter, aber ich finde, er hat alles richtig gemacht und dennoch nur Dritter geworden. Er kann einem schon irgendwie leid tun, oder, Luca?
Ja, genau. Also das Thema ja mit dem Attack-Mode, wo dann die Rotphase anstand, war sicherlich ja auch so ein bisschen das Thema für ihn. Aber wichtig würde ich mal sagen, vielleicht ist es ja so ein Punkt, er jetzt ärgerte sich ja darüber, aber wenn man mal über die Saison hinweg sieht, vielleicht in Richtung oder nach dem Berlin-E-Prix, wenn es dann wirklich in die Crunch-Time geht, sieht er vielleicht, okay, 15 Punkte, das sind schon mal die Punkte, die andere vielleicht nicht geholt haben. Da gehe ich jetzt einfach mal in Richtung Oliver Rowland hinaus. Also wenn es da dann richtig knapp geht, sind dann die Punkte natürlich enorm, die er da schon mal aufgeholt hat. Und je nachdem ist es ja dann auch so ein Podiumsergebnis, was man mitnimmt und daran wächst. Und in Monaco kann das ja auch noch mal besser machen. Ist natürlich die Frage, ob da viel noch besser zu machen ist, weil du hast schon gesagt, mehr als ein perfektes Rennwochenende zu fahren und dann, so blöd es klingt, auf dem letzten Platz auf dem Podium zu stehen, ist ein bisschen bitter. Aber ich sehe das irgendwie positiv. Je nachdem würde das in näherer Zukunft vielleicht auch zu schätzen wissen. Wie gesagt, ich glaube, spätestens im Berlin-Epri, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht und er noch dann auf jeden Fall mit dabei ist, sind die 15 Punkte wahrscheinlich, die er dann geholt hat im Vergleich zu den anderen, die aktuell noch vor ihm stehen, richtig Gold wert.
Ja, und wir haben 22 Fahrer im Rennen, ja. Von denen hat er 18 hinter sich gelassen. Ich glaube, jeder der 18 Fahrer hinter ihm hätte gerne mit ihm getauscht an der Stelle und den dritten Platz und die 15 Punkte mitgenommen. Von daher, ja, ich kann verstehen, dass er natürlich enttäuscht ist und sich mehr erhofft, ausgerechnet hat, aber ein dritter Platz, es könnte einen schlimmer treffen.
Ihn hat es in den letzten Jahren, kann man ja wirklich fast schon sagen, immer oftmals sehr schlimm getroffen. Lucas Di Grassi oftmals unsichtbar fast schon im Hinterfeld gefahren und jetzt ist er der nächste Nutznießer in der Situation rund um den Miami E-Prix. Genau wie Wehrlein hatte er am Ende noch 4 Minuten Attack-Mode übrig, dank dem er sich nach vorne schob und am Ende souverän, fast schon kann man sagen, Platz 2 belegte, aber mit einem Paket von Lola Yamaha Abt, was man sicherlich so auch vor diesem Wochenende nicht gedacht hat. Zwar haben wir es eingangs erwähnt, die Pakete und Performance-Pakete der einzelnen Autos haben sich zwar nicht extrem unterschieden, aber generell muss man sagen, stark, dass man das kann, hat man damit bewiesen. Erstes Podium seit dem Saisonauftakt von vor gut 2 Jahren, Tobi.
Genau, damals wurde Lucas Di Grassi mit Mahindra beim Saisonauftakt Dritter. Jetzt Platz 2 mit Lola Yamaha Abt. Wie du schon gesagt hast, Lola Yamaha Abt hat einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Die waren ja anfangs der Saison so ein bisschen im Nirgendwo, würde ich sagen. Kaum Performance, ganz, ganz schlechte Zuverlässigkeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Motoren Lucas Di Grassi schon gebracht hat. Ich glaube, er hat jetzt den 4. Motor schon drin. Er hat dafür 2x je 20 Startpositionen Strafe bekommen, weil er den häufiger getauscht hat, als es erlaubt war. Lola Yamaha hatte da einige Schwierigkeiten, aber man hat die relativ lange Pause nach dem Jeddah E-Prix genutzt und ist testen gewesen. Offensichtlich hat man dabei auch was zum Positiven verändern können. Und jetzt die ersten Punkte der Saison abgeräumt und dann gleich 18 Stück mit Platz 2 für Lucas Di Grassi. Natürlich profitiert er von den Umständen, ganz, ganz klar. Aber man muss sagen, das Ergebnis kam nicht ganz unerwartet. Im Qualifying hatte sich Di Grassi schon richtig stark gezeigt und hat erstmals in dieser Saison die Duellphase erreicht. Das Viertelfinale hat er dann zwar verloren, aber Startplatz 7 war trotzdem das mit Abstand beste Resultat in dieser Saison. Und im Rennen muss man sagen, anders als man das von ihm auch in der Vergangenheit manchmal gesehen hat, er fuhr tatsächlich ein taktisch kluges und richtig sauberes Rennen. Natürlich gehörte auch Glück dazu, dass er die Taktik mit 2x4 Minuten Attack-Mode gewählt hat. Aber beim Rennabbruch lag er auf Platz 5 und das sah auch schon richtig gut aus. Von daher dann nochmal mit 4 Minuten Attack-Mode sich weiter nach vorne geschoben, auch an Antonio Felix da Costa, der natürlich keinen Attack-Mode mehr hatte, vorbeigegangen und nach den Strafen blieb es dann am Ende bei Platz 2. Im Vergleich dazu muss man sagen, fällt der Rookie Zane Maloney schon ein bisschen ab. Im Qualifying wurde er jetzt deutlich von Di Grassi geschlagen. Im Rennen gelang es ihm auch nicht, von den Strafen für die Konkurrenten zu profitieren. Er war zwar auf Platz 10 anfangs gewertet worden, bekam allerdings dann doch nicht seinen ersten Punkt. Nachträglich wurde eine Zeitstrafe ausgesprochen, weil er in der vorletzten Runde die Schikane ausgelassen hatte und in der Auslaufzone nicht angehalten hat, wie das vorgeschrieben ist, und sondern einfach weitergefahren ist. Von daher hat er da gegen die Regeln verstoßen, kann einem jungen Fahrer in seiner ersten Saison natürlich auch mal passieren. Aber nichtsdestotrotz, er fällt so ein bisschen ab hinter Di Grassi. Und Luca, das bringt mich zu der Frage, wir haben in der Vergangenheit ja schon mehrmals angedeutet, dass die beste Zeit der alten Hasen der Formel E, so nenne ich sie mal, namentlich Lucas Di Grassi, Sebastian Buemi und auch Sam Bird, eigentlich vorbei ist. Aber straft uns der Brasilianer nun Lügen?
Zumindest hat er es an diesem Wochenende getan. Also wenn man mal dazu das Ergebnis heranzieht, die ersten 6 sind ja schon einige dabei, die ja schon etwas länger mit dabei sind. Klar, Lucas Di Grassi mit Abstand der längste. Dann Antonio Felix da Costa ja auch schon lange dabei, genauso wie Edo Mortara. Auch Norman Nato, das vergisst man ja immer wieder, ist ja auch schon eine gewisse Zeit jetzt schon dabei. Und ich denke mal, das ist halt komplett anders wie halt zu den Stadtkursen, dass es da erstens das Paket natürlich es ausmacht, dass er dort auf jeden Fall gut vorne mit dabei war, aber natürlich die Erfahrung, das hast du ja angesprochen, die fehlt Zane Maloney auch, das kann man ja nicht bestreiten, also das ist ja einfach so, natürlich super bitter, dass er dann wegen so eines einfachen Fehlers, kann man ja fast schon wirklich sagen, hätte der im Briefing vielleicht ein bisschen mehr aufgepasst, kann man ja so blöd ihm jetzt ankreiden, hätte er den 10. Platz vielleicht dann gekriegt, ist die Frage, ob er mit dem Anhalten überhaupt 10. geworden wäre, das ist nochmal eine andere Sache. Aber Erfahrung zahlte sich zumindest für Lucas Di Grassi aus und dass er sich in so kuriosen Rennen vielleicht dann auch mal ganz gut verhält, das kann er dann gut. Und deshalb würde ich sagen, da hat die Erfahrung dann auch mal die jungen Wilden geschlagen, weil das hat man auch ganz gut gesehen, klar, da mit dem Ausfall rund um Taylor Barnard. Aber da war ja das Wochenende jetzt auch nicht so allzu gut. Deswegen würde ich mal sagen, dass das einfach die Jungs mit der Erfahrung war. Also das hat sich Lucas Di Grassi mal ein Krönchen verdient. Und die haben sich auch, ja, das andere Hinterbänkler-Team, kann man ja fast schon wirklich schon sagen, verdient, nämlich Kubra Kiro. Da war man stark mit David Beckmann, der in der Qualifikation sehr gut dabei war. Das war die große Überraschung in der Qualifikation, aus dem aber leider nicht so gut was wurde. Er qualifizierte sich zwar für die Duellphase, schlug unter anderem Evans, Mortara und Roland, aber in dem Duell gegen Da Costa chancenlos. 8. Platz, dennoch beste Ausgangslage fürs Rennen gewesen. Aber jetzt kommen wir zum Rennen. Hat er sich lange im Mittelfeld aufgehalten, verlor das Auto dann, aber im Attack-Mode in der Schikane, Tobi. Und das war dann sicherlich so die Ernüchterung nach diesem dann doch sehr guten Qualifying. Weil da hat er wirklich gezeigt, dass er es kann. Und auch kurz zu seinem Teamkollegen, wo wir gleich noch zu kommen, da lief es ja.
Also Qualifying David Beckmann, wirklich überzeugend. Platz 4 in der Gruppe. Und du hast schon angesprochen, wen er alles geschlagen hat. Evans, Mortara und Roland. Das sind ja auch keine Nasenbohrer, um es mal so auszudrücken. Ja, sondern sind auch sehr starke Piloten und auch sehr starke Piloten im Qualifying. Die hat er alle hinter sich gelassen und in die Duellphase erstmals in seiner Formel-E-Karriere gekommen. Wie du schon sagst, blöde Situation. Im Attack-Mode hat er das Auto in der Schikane verloren, hat die Hinterachse blockiert und ist in den Porsche von Pascal Wehrlein gerutscht. Der hatte anschließend eine krumme Lenkung. Bei Beckmann ging leider noch ein bisschen mehr kaputt. Die Radaufhängung hinten rechts ging dabei zu Bruch. Er schleppte sich noch in die Box. Das Rennen war damit gelaufen. Es gab zwar einen langen Reparaturstopp. Auch aufgrund der roten Flagge gelang es dem Team, das Auto dann wieder auf die Strecke zu bringen. Aber am Ende hat es noch nicht mal dafür gereicht, in die Wertung zu kommen, weil er zu wenig Runden gefahren war. Teamkollege Dan Ticktum war im Qualifying erstmals deutlich schwächer als David Beckmann, muss man sagen. Der fuhr im Rennen aber dann auch eine ganz, ganz andere Strategie. Er fuhr ganz am Ende des Feldes, hat sehr viel Energie gespart und hat dann im richtigen Moment 4 Minuten Attack-Mode aktiviert, sich dann nach vorne geschoben, hatte dann natürlich auch das notwendige Glück. Es gab die Kollision zwischen Hughes, Günther und Evans. Da hat er 3 Positionen auf einmal gut gemacht. Nach dem Neustart hatte er dann nochmal 4 Minuten Attack-Mode, was genau die richtige Menge war für die Runden, die es noch gab. Er kam auf Platz 12 ins Ziel, aber durch die ganzen Strafen, die es dann gab, wurde es am Ende Platz 7. Das ist das beste Ergebnis für Kiro in dieser Saison. Und noch ein paar gute Punkte für das Team, die so ein bisschen Hoffnungsschimmer, sag ich mal, am Horizont sehen. Man hat zwar Porsche-Antriebe in dieser Saison, aber es sind natürlich auch die Porsche-Antriebe, die in den letzten beiden Jahren gefahren wurden, also nicht der aktuelle neue Porsche-Antrieb. Von daher ist man technisch nicht ganz auf der Höhe, sag ich mal, im Vergleich zum Werksteam oder zu Andretti, aber konnte jetzt schon wieder Punkte sammeln und ich denke, das gibt dem Team doch definitiv Auftrieb, Luca, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch so ein bisschen in der Vorschau ja getan, oder das war zumindest meine Meinung so ein bisschen, dass man mit Porsche oder mit diesem alten Porsche-Antrieb, kann man fast schon sagen, zwar jetzt performancetechnisch nicht allzu gut dasteht, aber das Ding ist ja extrem solide. Also so viel technischerweise, um ehrlicherweise zu sagen, da kann ich dich nochmal ins Boot nehmen, ist ja eigentlich da nicht viel passiert, oder?
Natürlich ist noch eine Weiterentwicklung gemacht worden. Natürlich muss man dann das bei Porsche auch entsprechend rechtfertigen, dass man da durchaus auch viel Geld in die Hand genommen hat, um die Ingenieure einen neuen Antrieb konstruieren zu lassen. Aber im Grunde genommen ist das Paket solide, wie du schon sagst. Und vor allen Dingen, man hat Erfahrung damit. Ich denke, dass auch der ein oder andere Ingenieur von Porsche bei Kiro mitarbeiten wird und da die entsprechende Erfahrung mit dem Antriebsstrang dann auch für das Team nutzen kann.
Ja, genau, um das dann eigentlich abzuschließen. Klar, performancetechnisch ist man sicherlich nicht top-notch, aber im Vergleich zu den anderen, die da vielleicht je nachdem keine Erfahrung mitbringen und normalerweise, das ist auch die Philosophie von Porsche, wenn Porsche draufsteht, muss es auch eigentlich ganz gut performen und das ist ja die oberste Prämisse und das funktioniert ja ganz gut. Und vor allen Dingen, wenn es ein bisschen chaotisch ist, muss Kiro da sein und das haben sie ja diesmal getan. Und deshalb hofft man natürlich aus ihrer Sicht, dass es vielleicht mehr chaotische Rennen gibt, damit es noch mehr Punkte gibt. Aber zumindest kann man jetzt schon mal mit der Saison mehr zufrieden sein als letztes Jahr. Das kann man bei Jaguar nämlich jetzt schon sagen. Die werden mit der Saison absolut nicht zufrieden sein. Egal wie das jetzt noch bei den nächsten Rennen weitergeht, man bleibt weiterhin ohne Punkte. Nichts läuft so wirklich für das Weltmeisterteam. Schon im Qualifying, Jaguar auf den Plätzen 13 und 14, nur Mittelmaß in der Formel E. Und auch im Rennen lief es so absolut gar nicht, Tobi. Also Evans und Cassidy, die beiden Weltmeisterschaftsanwärter, zumindest wenn man vor der Saison jeden gefragt hatte, da läuft ja so absolut gar nichts zusammen. Also da bin ich echt selber ein bisschen sprachlos.
Und man muss sagen, es kann nicht nur am Antrieb liegen. Ja, Robin Freins ist von Startplatz 4 ins Rennen gegangen. Also auf eine Runde ist der Jaguar definitiv konkurrenzfähig gewesen. Im Rennen gab es natürlich auch ein bisschen Pech und auf der anderen Seite etwas Unvermögen bei Jaguar. Evans war derjenige mit dem Pech. Er wird unverschuldet in den Hughes-Unfall verwickelt, fährt da auf Max Günther auf, schiebt ihn auf den Hughes-Maserati und verliert dadurch eine ganze Runde, fällt ans Ende des Feldes zurück und konnte sich davon dann auch am Ende nicht mehr wirklich erholen. Cassidy, muss man sagen, dessen Performance im Rennen war besser, der war auf dem Weg in die Punkte, aber das haben wir leider bei Cassidy schon mehr als ein oder zweimal gesehen. Er macht persönlich dann doch zu viele Fehler. In Miami hat er es mit den Streckenbegrenzungen nicht ganz so genau genommen. In Runde 6, Runde 12 und in Runde 15 hat er in Kurve 12 die Strecke verlassen. Und wer dreimal die Strecke verlässt, der bekommt 5 Sekunden Zeitstrafe. Das war natürlich in dem engen Rennen, wo 4 Runden vor dem Ende nochmal neu gestartet wurde, absolutes Gift. Nick Cassidy ist zwar unmittelbar hinter Antonio Felix da Costa ins Ziel gekommen, der wurde am Ende als Dritter gewertet, stand auf dem Podium, aber bei Cassidy war es nicht Platz 4, es war noch nicht mal ein Platz in den Punkten, sondern dank seiner Zeitstrafe am Ende nur Platz 15. Und wenn wir dann mal jetzt einen Blick auf die Teamwertung werfen, nach 5 von 16 Rennen, also knapp einem Saisondrittel, liegt Jaguar nach dem Miami Grand Prix nur auf Platz 8. Da muss man schon sagen, da ist der Sieg von Mitch Evans in Sao Paulo, der ja auch durch glückliche Umstände zustande kam, ich drücke es mal so aus, ja auch schon mit drin. Auf der anderen Seite, es ist jetzt schon das dritte Rennen in dieser Saison, in der Jaguar keinen einzigen Zähler gesammelt hat. Das sind übrigens mehr Rennen als in den beiden letzten Saisons zusammengerechnet. Da blieb man nur 2 Rennen ohne Punkte. Luca, woran liegt es? Was denkst du?
Ja, schwierig zu sagen. Also, um das nochmal abzuschließen mit Mitch Evans, du hast vollkommen recht. Da muss man datieren, der Sieg ist auch bisher sein einziges Punktergebnis. Ne? Also, jetzt nach dem Rennwochenende auf Platz 10 zurückgefallen, vor ihm Leute wie Jorik Wern und Edo Mortara. Also, eigentlich hier nicht unbedingt so blöd klingt das Kaliber zur absoluten Spitze, wenn es um die Weltmeisterschaft geht. Also wirkliche Gründe kann man sich ja eigentlich echt nicht erklären. Also war man sich vielleicht vor der Saison ein bisschen zu sicher, dass beim Evo-Paket man sehr gut dasteht? Wirkt zumindest so. Also an den Fahrern würde ich es jetzt mal nicht direkt festmachen, weil was sollte sich an Mitch Evans und gerade auch an Nick Cassidy eigentlich über die Saison hinweg geändert haben? Deswegen, es wirkt irgendwie ein bisschen unerklärbar. Also ich habe tatsächlich irgendwie keinen festen Erklärungsgrund. Das wirkt extrem komisch. Vor allen Dingen Jaguar-Werksteam, die ja eigentlich die letzten Saisons ja immer einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, dass die gerade mal wirklich jetzt bis dato auf 35 Punkte kommen. Also ist schon echt verrückt eigentlich, Tobi. Oder wie erklärst du dir das?
Ich glaube, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Ich hatte ja in Madrid bei den Vorsaisontests mit Nick Cassidy gesprochen und Der war da schon sehr pessimistisch. Der sagte, dass sie kein gutes Gefühl haben, was den neuen Antrieb anging. Ich vermute so ein bisschen, man hat doch einiges riskiert und viele Sachen nicht nur weiterentwickelt, sondern auch so ein bisschen revolutionieren wollen. Und ich vermute, dass da mit der Hardware irgendwas nicht ganz in die Richtung geht, wie das geplant gewesen ist, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Auf eine Runde macht sich das vielleicht nicht so bemerkbar, obwohl man sagen muss, dass Jaguar definitiv im Qualifying keine gute Figur macht, jetzt auch in Miami schon. Im Rennen hängt es dann, glaube ich, sehr, sehr von der Strecke ab. Wir haben gesehen, Strecken, die sehr energieintensiv sind, wie zum Beispiel Sao Paulo, wie zum Beispiel jetzt auch Miami, da kann man auch mit einem Jaguar über die Taktik einiges machen. Gut, wenn man dann nicht dreimal neben die Strecke fährt und dann eine Zeitstrafe bekommt. Aber auf diesen typischen engen Stadtkursen, glaube ich, ist der Jaguar-Antrieb nicht so ganz konkurrenzfähig. Und daher finde ich, wird es sehr spannend zu sehen sein, wie das denn jetzt in Monaco sein wird. Weil Monaco ist wieder eine Strecke, die nicht diese Windschattenschlachten haben wird, sondern das ist tatsächlich dann doch eher ein klassischer Straßenkurs. Ich persönlich habe da nicht so große Hoffnung für das Jaguar-Paket, auch wenn man da in der vergangenen Saison einen sauber herausgefahrenen Doppelsieg gefeiert hat. Ich glaube, von dem Ergebnis wird man dieses Jahr nur träumen können.
Also wirklich träumen müssen wir bei unseren Erkenntnissen aus Florida tatsächlich nicht. Das Rennen ja auch stattgefunden auf einer permanenten Rennstrecke und da haben wir beide was dazu. Tobi, du darfst mit deiner Erkenntnis natürlich starten.
Ja, meine Erkenntnis aus Florida ist, dass es auf einer permanenten Rennstrecke, wie wir sie hier in Miami hatten oder in Homestead genauer gesagt, de facto auf eine schnelle Runde keine messbaren Unterschiede zwischen den verschiedenen Antrieben gibt. Im Qualifying kamen 8 Fahrer von 8 verschiedenen Teams mit 6 verschiedenen Antrieben in die Duellphase des Qualifyings und nur Porsche hatte mehr als einen Antrieb dabei. Antonio Felix da Costa, Jake Dennis und David Beckmann, damit 3 Porsche-Antriebe dabei. Von den anderen 5 Antrieben, die wir im Feld haben, nur jeweils ein Auto. Von daher, es mag Unterschiede geben zwischen den Antrieben, aber wie schon gesagt, auf einer permanenten Rennstrecke gibt es auf eine schnelle Runde zumindest kaum einen messbaren Unterschied zwischen denen. Und Luca, deine Erkenntnis bezieht sich doch eher auf das Äußere der Strecke, oder?
Ja, das Äußere an der Strecke an sich ja nicht. Also Homestead, wenn man mal die Nesca-Rennen gesehen hat dazu, das wirkt ja eigentlich dann doch so ganz nett mit den Palmen rund um das Oval. Aber der Roadcourse oder die Variante, die Formel E gefahren ist, wirkte dann doch sehr, ja, also da war schon sehr, sehr viel Platz, sag ich jetzt mal so grundsätzlich. Also das wirkte sehr öde und leblos. Zu den Drohnenbildern habt ihr sicherlich auch gesehen vor dem Rennen oder auch vor der Qualifikation. Die kamen aus dem Stadtkern, der tatsächlich aber ungefähr 60 Kilometer weit entfernt war. Also da haben wir vor der Sendung auch so ein bisschen drüber gesprochen. Das wäre so, als wenn man auf dem Nürburgring die Formel E stattfinden lassen würde und die Bilder aus Bonn dazu einfängt. Das ist ungefähr genau so weit weg. Und auch die Tribünen waren jetzt nicht sehr voll. Also da ist grundsätzlich durchaus mehr drin. Die Zukunft des Rennens ist ja auch noch nicht so ganz geklärt. Aus meiner Sicht ist es so ein bisschen, zumindest drumherum, ein wenig ein Misano 2.0 gewesen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Genau der Vergleich, den du da gerade gebracht hast, Misano. Und ich habe die Befürchtung, dass man das in den Chefetagen der Formel E ähnlich sieht und vielleicht da fürs nächste Jahr auch eine Veränderung anstreben wird. Miami, man hat ja die Evo Sessions in der Stadt gefahren auf einer modifizierten Variante des Formel 1 Kurses. Von daher, da hätte man doch eine Option, die wirklich auch in der Stadt wäre, die vielleicht mit etwas höheren Kosten verbunden ist. Keine Frage, aber ich glaube, mit diesem Event kann man auch auf Seiten der Formel E, so wie das jetzt gelaufen ist, nicht zufrieden sein.
Und in Tobis Teleskop geht es um Sonderlackierungen.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Natürlich blicke ich heute mit dem Teleskop nach Miami. Luca hat es schon gesagt, es geht um die Sonderlackierungen. Die gab es dort bei zwei Teams zu sehen. Einmal Andretti. Bei ihrem Heimrennen hat das Team das Rot an den Seitenkästen durch Ocean Blue ersetzt. Da gab es auch vorher eine Abstimmung in den sozialen Medien zwischen zwei verschiedenen Designs, die zur Auswahl standen. Die Fans haben sich dann für dieses entschieden, fand ich. Sah gewöhnungsbedürftig aus, aber definitiv auch etwas auffälliger als Rot und Weiß. Das haben wir ja bei mehreren Teams in der Tat. Cupra Kiro hingegen war das zweite Team mit einer Sonderlackierung. Die haben jedoch einen ganz anderen Look gewählt. Das Team ist nämlich vor dem Rennen eine Kooperation mit den Marvel Studios eingegangen und hat auf dem Auto daher Werbung für den neuen Film Thunderbolts gemacht, der Anfang Mai in die Kinos kommt. Die Gesichter der sechs Hauptprotagonisten des Films auf dem Fronthügel, muss ich zugeben, konnte man während der Fahrt jetzt nicht unbedingt so gut erkennen. Aber, Luca, für das Team und insbesondere für die Formel E ist eine solche Zusammenarbeit mit Marvel doch viel wert oder etwa nicht?
Auch viel wert ist es auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht in dem ganzen Marvel-Game drin, das könnt ihr vielleicht ja auch mal hier und da kommentieren. Die Filme, da gibt's ja sehr viele drum, deswegen weiß man ja selber nicht, welcher Film gerade aktuell ist. Aber klar, auf jeden Fall, Marvel, großes Studio, durchaus bekannt und für Cupra Kiro vor allen Dingen nicht mal wirklich ein, ich sag jetzt mal, Team, was eigentlich normalerweise vorne fahren würde. Deshalb auf jeden Fall stark. Hätte ich tatsächlich jetzt so zumindest bei anderen Teams erwartet, sage ich jetzt einfach mal. Aber dass man sowas an Land ziehen kann, das ist natürlich gut für das Team, das in erster Instanz, aber natürlich auch gut für die Formel E. Das auf jeden Fall müsste halt zumindest bei sowas mehr passieren, aber wer weiß, was da ja noch passieren kann. Oder wie siehst du das? Also mehr Zusammenarbeit zwischen Marvel und Cupra Kiro, das stelle ich mir sehr interessante Sonderlackierung vor, wenn das fortgeführt werden würde.
Ja, wenn man das tatsächlich fortführen kann. Natürlich, Zusammenarbeit mit Marvel ist halt ein großes Ding, wenn man sich mal anguckt, was die Formel E denn sonst so an Sponsoren ranzieht. Jetzt an der Stelle mal nichts gegen Neom oder Tag Heuer, die ja auch Titelsponsoren von Teams sind. Aber es ist schon eine deutlich größere Geschichte, tatsächlich so einen Partner heranzuziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass Marvel tatsächlich auf die Idee kommt, mit einem Formel-E-Team zu kooperieren. Von daher, ja, finde ich gut. Über die Ausführungen, wie das dann jetzt auf dem Auto aussah, kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite, wie du es schon sagst, vielleicht öffnet das ja die Tür für eine weitere Zusammenarbeit, für eine längere Zusammenarbeit. Und mal gucken, was da kommt.
Und zum Ende natürlich, wie gewohnt, eine Analysefolge, schauen wir auf die Sieger und Verlierer des Wochenendes. Das machen wir üblicherweise persönlich, also unsere persönlichen Sieger und Verlierer des Wochenendes, sowie auch dann später im Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Und Tobi fängt an mit seinem Sieger und seinem Verlierer des Wochenendes.
Ja, mein Sieger des Rennwochenendes. Ich nehme selten den Fahrer, der offensichtlich ist. Für mich ist aber definitiv ein Sieger des Rennwochenendes Norm Nato. Seine erste Pole-Position in der Formel E hat er geholt. Im Rennen hat er sich richtig gut verkauft und fuhr dann auch als erster über die Ziellinie. Also, wenn man die Punkte sich anguckt, dann muss man Norman Nato als einen Sieger des Rennwochenendes sehen. Aber, ganz großes Aber, für mich ist Norman Nato leider gleichzeitig auch der Verlierer des Rennwochenendes. Denn wir haben es eben schon thematisiert, er mag zwar als erster über die Ziellinie gefahren sein, er mag alles richtig gemacht haben, aber dadurch, dass er den Attack-Mode nicht aufgebraucht hatte, aufgrund der Safety-Car-Phase, aufgrund des Rennabbruchs, ist er dann am Ende, ähnlich wie Antonio Felix da Costa, deutlich unter Wert geschlagen worden, hat noch nicht mal auf dem Podium gestanden. Tatsächlich war es am Ende nur Platz 6 und ich habe es schon angesprochen, es hätte der große Befreiungsschlag für Norman Nato werden können, richtig dicke Punkte anschreiben zu lassen. Jetzt sind es am Ende dann leider nur in Anführungszeichen 11 Punkte geworden. Weniger als er für die Leistung, die er am Wochenende gebracht hat, verdient hat. Von daher mit einem lachenden, ein weinenden Auge Norman Nato für mich gleichzeitig Sieger und Verlierer des Wochenendes. Und bei dir, Luca?
Ich mache es ein bisschen offensichtlicher, zumindest beim Sieger. Das ist nämlich Lucas Di Grassi. Ich bin so fair, ich habe ihn hier und da oft, öfter mal als Verlierer des Wochenendes hingestellt, deshalb darf ich ihn auch gerne natürlich auch auf das hohe Podest hinstellen. Super gut, hat mich im Endeffekt dann durch seine schlechteren Leistungen dann Lügen strafen dürfen, zumindest an diesem Wochenende. Deshalb finde ich immer wieder gut, wenn wie du es immer gerne so selber sagst, die alten Hasen dort auch mal wieder es dem Rest zeigen. Deshalb gerne wieder. Und deshalb Lucas Di Grassi für mich der Sieger des Wochenendes. Vor allen Dingen mit einem Auto, was jetzt vielleicht nicht unbedingt um die Top-Plätze mitkämpft. Das kann man bei Jack Hughes auch so ein bisschen sagen. Kommt ehrlicherweise seit dem Wechsel bei Maserati auch nicht wirklich so gut weg. Kann man zwar bei Stoffel van Dorn genauso sagen, aber wenn man die letzte Saison und die jetzige Saison bei Jack Hughes mit hineinnimmt, ändert sich eigentlich bei ihm nicht allzu viel. Also da, glaube ich, ist irgendwann mal das Thema Formel E auch mal hinaus erzählt. Zwar muss man sagen, das erste Rennen, wo er jetzt mal nicht gepunktet hat, also in den 5 Rennen hat er jeweils 3-mal punkten können, einmal sogar 16 Punkte mitnehmen können, aber er überzeugt mich einfach nicht und das war irgendwie dieses Wochenende auch wieder so ein Fall. Er kann gerne natürlich mich in den anderen Rennwochenenden überzeugen und da auch das Gleiche machen wie bei Lucas Di Grassi, also mich wieder vom Gegenteil überzeugen, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl jetzt wieder in Richtung Sommer, dass das Thema Jack Hughes irgendwie so wieder in die Binsen geht.
Wer uns stattdessen vollkommen überzeugt hat, das ist der Venci, der ist nämlich Sieger des Rennwochenendes geworden bei unserem Kicktipp-Tippspiel. 23 Punkte hat er geholt, den Tagessieg auch geräumt und hat sich damit in der Gesamtwertung von Platz 17 auf Platz 11 nach vorne geschoben. Vorne an der Spitze tut sich jedoch wenig. Stoffel 4 führt weiterhin, Mannrad ist Zweiter und PH Dritter. Lass uns doch mal einen Blick auf unsere Redaktion werfen, die ja immer mittippt. Ich habe mich ein bisschen verbessert, bin jetzt auf Platz 5. Timo liegt auf Platz 6. Tim hat auch ganz gut getippt, liegt auf Platz 8. Luca, bei dir ist noch Luft nach oben. Du bist aktuell auf Position 26. Und liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen könnt ihr alle. Meldet euch einfach auf www.kicktipp.de/Formel E an. Gebt eure Tipps ab und wenn ihr besonders gut abschneidet, werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Zumindest habe ich nicht vergessen zu tippen. Das ist schon mal die Verbesserung zum letzten Jahr. Verbessern könnt ihr euch sicherlich auch in eurer Timeline, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Nämlich auf Social Media, Instagram, YouTube, alles bespielt. eFormel.de natürlich in voller Bandbreite. Und das könnt ihr gern machen. Zu finden am besten bei eFormel.de. Unter dem Reiter Social Media ist das Ganze dann easy zu finden. Genauso auch ganz groß steht's auf der Seite drauf, wenn ihr bei eFormel.de die neuesten News und auch zum Beispiel jetzt auch Stand jetzt, wie wir die Folge gerade aufzeichnen, Zahlen, Daten, Fakten rausgekommen, das sowieso immer mal spannend zu lesen, ist auch das große Thema Formel E Tickets Berlin-Tempelhof. Wir haben auch oft drüber gesprochen. Viel ist weiterhin nicht mehr drin, was das Thema Tickets angeht, Tobi. Aber schnell sein lohnt sich wie immer am besten über eFormel.de, ne?
Genau, geht einfach auf eFormel.de, da findet ihr im rechten Bereich der Seite oder aber, wenn ihr ein Mobilgerät habt, mit ein bisschen nach unten scrollen, einen großen Banner mit dem Ticketverkauf. Der Banner ist auch hier in der Kapitelmarke verlinkt. Solltet ihr den Podcast über eine App hören, die Kapitelmarken unterstützt, könnt ihr auch da einfach draufklicken. Dann kommt ihr direkt zum Ticketverkauf für den Berlin E-Prix im Juli. Wenn ihr euch die Formel E im Juli in Berlin mal live ansehen wollt, klickt auf den Banner und besorgt euch eure Tickets. Ganz so viele sind nicht mehr da, es werden weniger, von daher schnell sein, lohnt sich an dieser Stelle auf jeden Fall. Alles über eFormel.de.
Genau, das könnt ihr auch machen mit dem Podcast, den ihr gerne abonnieren und bewerten dürft. Alle Links zu den ganzen Feeds, Spotify, Apple Podcast und Co. findet ihr auch unter dem Reiter Podcasts bei eFormel.de. Wir sind eben überall vertreten, also das ist eigentlich nicht zu verpassen, diese Podcast-Folgen, die wir immer versuchen, wöchentlich zumindest rauszubringen, aber wenn es hier und da newstechnisch ein bisschen schwieriger läuft, dann ist es mal zweitwöchentlich, aber dennoch halten wir euch auch da immer auf dem Laufenden und am besten natürlich abonnieren und bewerten, wenn es euch gefällt, mit 5 Sternen, da freuen wir uns riesig drüber und bei der nächsten Folge freuen wir uns nämlich auch riesig drüber. Es ist dann Folge 361, das ist heute 360 gewesen. Also wir machen auch da richtig Meter nach vorne. Vor allen Dingen geht's ja auch dann im Gleichschritt weiter, nämlich Richtung Monaco. Also lange ist es ja auch nicht mehr dahin.
Genau, in 2 Wochen wird die Monaco-Vorschau schon kommen und eine Woche später dann natürlich auch die Analyse.
Die große Pause ist vorbei und das freut uns, denn da haben wir wieder viel zu besprechen in der nächsten Folge und da freue ich mich natürlich, wenn du auch wieder dabei bist, Tobi. Danke erstmal für deine Zeit.
Gerne, gerne.
Und ich bedanke mich oder wir bedanken uns besser gesagt fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier im E-Pod, dann zu einer regulären Ausgabe. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.